Vom Klassenkampf über Profit und Löhne hin zum Gleichgewicht. Allem Wert beizumessen, was einen Preis erzielt, brachte die Marginalisten zu dem Schluss, dass jeder genau das bekomme, was er wert sei. Nicht Ausbeutung, sondern Technik und das Grenzprodukt des Kapitals bestimmen die Profite. Und da der Marginalismus Kapital und Arbeit als die beiden wesentlichen Inputs in die Produktion sieht, gebührt, so wie Arbeit Lohn für ihren produktiven Beitrag, den Grenzbetrag der Arbeit, bekommt, auch dem Kapital ein Ertrag, das Grenzprodukt des Kapitals. John Bates Clark, 1887 bis 1938, einstmals Kritiker des Kapitalismus, nach seiner Konversion jedoch in der ersten Reihe der marginalistischen Revolutionäre, sprach sich vehement gegen die Vorstellung einer Ausbeutung des Arbeiters aus. Das Kapital könne die Arbeiterschaft gar nicht ausbeuten, so seine Überlegung. Schließlich bekämen sowohl Arbeit als auch Kapital mit dem Grenzprodukt ihren gerechten Lohn. Clarks Ansicht nach waren Investitionsgüter der Lohn der Kapitalisten für ihre Zurückhaltung. Anstatt ihre Profite zu konsumieren, hatten sie gespart. Ersparnisse, die letztendlich in höheren Investitionen in weitere Investitionsgüter resultieren. Wir gehen darauf in Kapitel 8 näher ein. Die Gleichgewichtstheorie lenkte nicht nur von den Spannungen zwischen Arbeit und Kapital ab, sondern letztlich auch von alternativen Theorien über Ursprung und Verteilung des Werts, die entsprechend seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert außer in explizit marxistischen Zirkeln fast völlig in Vergessenheit gerieten. Ausnahmen waren Ökonomen wie Joan Robinson, 1903 bis 1983, Professorin der Ökonomie in Cambridge, und Piero Sraffa, 1898 bis 1983, ein Italiener, der wie Robinson in Cambridge studiert hatte und wie sie dort wirkte. Beide waren leidenschaftliche Kritiker der neoklassischen Produktionstheorie. Beide waren sie der Ansicht, dass die Auffassung des Grenzbetrags von Arbeit und Kapital nicht nur ideologisiert sei, sondern auch obendrein noch Opfer einer Fallacia Compositionis, eines falschen Schlusses von Einzelheiten auf das Ganze. Anders ausgedrückt waren sie der Ansicht, dass die neoklassische Produktionstheorie keinesfalls auf das ganze System anzuwenden sei. Sie führten eine leidenschaftliche Debatte mit Robert Solow und Paul Samuelson vom MIT, die, da letzteres in Cambridge, Massachusetts angesiedelt ist, als Cambridge-Debatte in die Geschichte eingehen sollte. Kapital, so führten Sraffa und Robinson ins Feld, sei zu heterogen, um unterschiedslos als Maßgröße herzuhalten. Das sei wie Äpfel und Birnen zu addieren. 1952 bezeichnete Robinson unter dem Einfluss von Sraffa das Konzept, den Wert des Kapitals über den Profit zu messen, als Tautologie. Es sei unmöglich, den Kapitalwert ohne Kenntnis der Gleichgewichtspreise zu benennen, und diese erforderten die Kenntnis der allgemeinen Profitrate, die wiederum nicht ohne vorherige Schätzung des Kapitalwerts zu erhalten sei. Darüber hinaus folgten Robinson und Sraffa Marx in der Ansicht, die Profitrate sei keineswegs der Lohn für einen produktiven Beitrag des Kapitals. Sie leite sich vielmehr aus sozialen Beziehungen ab, anders gesagt daraus, wer die Produktionsmittel besitzt und wer sich genötigt sieht, für sie zu arbeiten. 1966 räumte Samuelson in einem berühmten Artikel im renommierten Quarterly Journal of Economics die zirkuläre Logik der neoklassischen Theorie mit der Anerkennung der Logik von Robinson und Sraffs Argumentation zumindest teilweise an. Solow dagegen meinte, die neoklassische Ökonomie solle sich von derlei Kritik nicht aus dem Konzept bringen lassen. Letztlich verlief die Debatte zwischen Klassikern und Neoklassikern im Sand. Der größte Teil der heutigen Studenten weiß noch nicht einmal mehr davon. Bemerkenswerterweise hat sich die neoklassische Werttheorie in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Die Maximierung des Nutzens fand über die wirtschaftliche Sphäre hinaus Anwendung bei der Erklärung menschlichen Verhaltens, so etwa der Kriminalität und der Drogenabhängigkeit. Selbst bei Scheidungsmodellen kam sie zum Einsatz. Diese spezielle Idee war das geistige Kind von Gary Becker, 1930 bis 2014, einem amerikanischen Professor für Ökonomie und Soziologie an der University of Chicago, der 1992 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekam. Im Wesentlichen lief Beckers Argument darauf hinaus, dass zwei Menschen dann heiraten, wenn ihr Bund einen positiven Mehrwert gegenüber dem Alleinsein verspreche. Diese Gewinne können zum Beispiel in Skaleneffekten bestehen, sozialer Absicherung und in der Teilung des Risikos überhaupt. Beckers Ideen brachten eine Menge Leute dazu, ähnliche Betrachtungen anzustellen. Es gab zahlreiche Versuche für stärkere Verbindungen zwischen makroökonomischen Mustern, wie zum Beispiel Inflation, Arbeitslosigkeit und Konjunkturzyklen, ja der Volkswirtschaft überhaupt, und mikroökonomischen Entscheidungen von Individuen und Firmen zu sorgen. Und wie wir noch sehen werden, hat man sich auch mit der Notwendigkeit befasst, nicht ausgepreiste Güter wie etwa Pflegeleistungen ins Sozialprodukt mit einzubeziehen. Aber bei aller Kritik ist die Grenzwerttheorie nach wie vor dominant und höchst einflussreich. Die enge Gleichgewichtstheorie, laut der wir alle von einem perfekten Wettbewerb profitieren, hat die Politik sowohl einzelner Staaten als auch mächtiger internationaler Körperschaften wie den Weltwährungsfonds und die Weltbank nachhaltig beeinflusst. Immer geht es darum, dass Individuen bei einem vollkommenen Wettbewerb angeblich ihre Präferenzen und Unternehmen ihre Profite maximieren. Und wir davon alle, einer wie der andere, profitieren. Auf der Basis gegenwärtiger ökonomischer Annahmen können wir heute nicht mehr verlässlich sagen, wer Wert schafft und wer lediglich Wert extrahiert und wie der Ertrag aus der Produktion, das Einkommen, vernünftig verteilt werden soll. Im nächsten Kapitel werden wir sehen, dass dieser subjektive Wertansatz auch eine starke Wirkung auf das Sozialprodukt hat, auf die Art und Weise, mit anderen Worten, wie man heute Nationaleinkommen bzw. den Wohlstand der Nationen misst.